Wir leben nun sozusagen im Jahr 2000. Sie wissen ja, dass es nicht ganz genau 2000 Jahre sind. Es kann jetzt auch schon 2004 sein. Man rechnet so zwischen 3 und 6 Jahre Unterschied. Als ich in der Schule war, habe ich den Lehrer gefragt, werde ich noch leben im Jahr 2000? Ja, sagte, das ist eine schwierige Frage. Er wüsste das nicht. Aber es schien so weit weg zu sein. Du kannst nicht glauben, dass wir schon da sind. Und ich fühle mich noch wie ein junger Bursche. Seltsam, dass wenn man älter wird, dass man es nicht merkt. Aber einige Menschen sagen, du bist alt geworden. Man fühlt es aber nicht. Es ist erstaunlich, dass der Geist des Menschen nicht älter wird. Nun, in Afrika haben wir gesagt, dass dieses Jahr 2000 das Fest der Christenheit ist. Dies ist unser Jahr. Der Satan mit seiner List verführt die Welt. Hat einen Ring in ihrer Nase, wie die Bauern mit den Bullen machen und hin und her führen, wo sie wollen. Und dadurch der Bulle gezähmt ist. Das wissen vielleicht die Stadtleute nicht, die hier sind. Aber wir sind auf einer Farm aufgewachsen. Und wir wissen etwas von Bullen. Und so führte sie eine Nase herum. Das Jahr 2000, sein Jahr, wo die Computer nicht funktionieren werden. Und die Welt, wie Verrückte, sich damit beschäftigen. Es geht ja darum, dass es 2000 Jahre ist, seitdem Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat. Aber der Blick der Menschheit soll davon weggehalten werden, und wie Verrückten sind sie nur auf den Computer bedacht. Y2K. Damit beschäftigen sie sich. Aber wir haben gesagt, durch die Gnade Gottes machen wir das Jahr 2000 ein Jahr des Herrn. Wenn er nicht in der Zwischenzeit kommt, um uns heimzuholen. Denn wir sind ja den Tag näher, als irgendeine Generation in der Vergangenheit es war. Darum sollten wir in ganz besonderer Art und Weise damit rechnen. Aber wir sagten uns, dieses Jahr sollte ein jeder Christ mit solcher Entschiedenheit und Entschlossenheit mit solchem Eifer und mit solchem Feuer, ohne fremdes Feuer, für den Herrn Jesus Christus leben, wie noch nie zuvor in seinem Leben. Und wenn da einer unter uns sein sollte, der das nicht tut, dem nenne ich ein Narr. Und sagt, ich schuldig vor Gott. Und wenn Gott uns das schenkt, dass dieses Jahr 2000 vergeht und wir noch in dieser Welt sind, soll es nächstes Jahr auf noch einer höheren Stufe sein. Im Christenleben gibt es kein Bergab. Es sollte wenigstens kein Berg abgeben. Wehe den, bei dem es geistlich bergab geht. Wer die erste Liebe verlassen hat, der steht in größter Gefahr. Unser Leben muss immer bergauf. Hier, jeden Tag, jedes Jahr. Stärke, mir dem Herrn geweiht. Immer näher dem Herrn, sozusagen. Und möge das Gebet eines jeden sein. Wir haben gehört, dass die Rede war vom Pflüget ein neues. Ein neues Land soll gepflügt werden. In der englischen Übersetzung heißt, break up the fallow ground. Brich auf! Fallow ground ist nicht ein neues, sondern ein Land, das schon vor dem gepflügt worden war. Aber dann, nachdem nicht mehr gepflügt worden ist. Leider hatte ich noch nicht die Zeit, um in dem Hebräischen nachzusehen, was nun das Richtige ist. Aber beides hat eine sehr gute Bedeutung. Vielleicht gibt es hier Menschen, die noch nie den Fluch Gottes erlebt haben in ihrem Leben, dass Gott flücht in ihrem Leben und ein neues schafft. Vielleicht sind hier Menschen, die Gottes neu schaffende, erneuende Kraft nicht kennen. Kein wirkliches Verhältnis mit Jesus Christus kennen. Aber wenn es nun um Erneuerung die Rede ist, in der Gemeinde Gottes, dann ist der Gedanke auch sehr gut, dass das Land, das in früheren Jahren gepflügt worden ist und dann wegen Umstände, Situationen nicht mehr gepflügt worden ist, dass das wieder neu gepflügt wird. Einer unserer Mitarbeiter war gefragt von einem Reformierten, fahre doch einen Monat lang in seiner Abwesenheit die Gemeinde zu führen. Die Jugendlichen sagen, wir verstehen dies nicht, was jetzt geredet wird. Worum geht es eigentlich? Dieses sind wir nicht gewohnt. Dieses wollen wir nicht. Die Älteren aber, oder soll ich sagen, die Alten, das sagt man ja höflicherweise nicht, die Älteren, die sagten, wir erinnern uns daran, dass vor Jahrzehnten so gepredigt wurde in den Kirchen, aber heute nicht mehr. Und mein Herr war so voll, sagten, wir können uns das erinnern. Als wir jung waren, da sprachen die Pfarrer und die Pastoren und verkündigten das Evangelium, so wie du das jetzt machst. Also, pflüget das Land, das vor dem Mal gepflügt war, aber jetzt voll Unkraut und Gras überwachsen ist, und soll neu gepflügt werden. Nun, das Thema für den heutigen Abend, den 21. Januar, ist Stationen und Hindernisse der Erweckung. Stationen und Hindernisse der Erweckung. Und dazu möchte ich zwei Texte lesen. Der erste Text aus dem Alten Testament. Der zweite aus dem Neuen Testament. Und im Alten Testament finden wir den in den Psalmen, Psalm 139, Vers 3 und 24. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Und im Neuen Testament, in der Bergpredigt, Kapitel 5, Matthäus Evangelium, Vers 8. Selig sind, die reines Herz sind. Denn sie werden Gott schauen. Nun sitzen wir schon eine lange Zeit, für Europäer nicht. Und leider funktioniert der Verstand hier oft nicht viel länger, als was wir sitzen können, nicht? Sollen wir denn noch einmal unsere Augen schließen im Gebet und die es nicht mit den Knien zu tun haben, können aufstehen. Herr Jesus Christus, wir feiern 2000 Jahre deine Ankunft in dieser Welt. Wir haben gesagt, dies soll dein Jahr sein. Möge dieser heutige Abend dein Abend sein. Sei du in unserer Mitte, wie du uns verheißen hast. In deine Auferstehungskraft. Wir danken dir, dass ein Kind uns gegeben ist und dass uns ein Sohn geboren ist, dass sein Name wunderbar ist. Rat, Kraft, Gotteskraft, mächtige Gotteskraft, Friedefürst, ewiger Vater, wir danken dir, dass all den Rat, den wir brauchen, wir in dir finden können. Danken dir, dass alle Herrlichkeiten und Wunderbarkeiten, wie in dir finden. Und dass deine kein zu kurz an Gottes Kraft ist, solange du unter uns bist. Nun, lass dies ein unvergesslicher Abend sein. Träge dein Wort tief und schreibe es tief in unsere Herzen und Sinne hinein. Und schenke, dass es uns ganz neu macht, erneut erweckt zu deiner Ehre. Amen. Es ist eine traurige Sache, dass in der Christenheit unter vielen Christen das Christentum ein frommes Wortspiel geworden ist. Wir gebrauchen Worte und einige christliche Aussagen. Wir sind diese so gewohnt, sind so vertraut mit diesen Worten, dass es uns gar nichts bedeutet. Diese Worte haben ihren Glanz verloren. Wie etwas Wunderbares voller Staub ist. Zum Beispiel, Jesus liebt uns. Sollte eine Sache sein, Wenn wir die Worte hören, dass der Härteste Butter weich wird. Und wenn es auch ein Mann ist, dass ihm die Tränen kommen. Aber was bedeutet es? Gar nichts. Beweg dich nicht einmal. Aber von deiner Freundin oder Freund und jemand anders, den er liebt, die Rede ist, dann bewegt sich etwas im Herzen. Aber die Liebe Gottes und die Liebe zueinander bewegt uns gar nichts. Berührt uns nicht. Wir versammeln uns und gehen auseinander, ohne uns inbrünstig zu lieben. Ohne etwas zu fühlen. Zueinander. Und zu dem, dem wir von ganzem Herzen und an erster Stelle lieben sollten. Die Rede vom Sünde. Jesus liebt die Sünde. Oder nimmt die Sünde an. Ja, ich bin auch ein Sünde. Der Mensch, der weiß gar nicht, was er redet. Wenn die Rede über Sünder ist, einen Sünder. Ja, was bedeutet das? Wir sind ja alle Sünder. Was bedeutet das? Gar nichts. Und wir können sogar sagen, ja, ich bin ein geretteter Sünder und habe keine Ahnung, was ein Sünder ist. Und so können wir uns dann an Sachen gewöhnen. Vergebung, ja, was ist Vergebung? Ich rede von Vergebung und bin niedergedrückt. Rede von Vergebung. Ja, was bedeutet das? Rede von Befreiung und bin selbst ein Gebundener. Das ist eine traurige und tragische Sache. Wenn das so ist. Und wenn wir Christen uns nicht bewusst sind, was das bedeutet, wie viel weniger die da hinten, die Nichtglaubenden. Wenn wir nicht begreifen, worum es geht, wie sollen die Gottlosen und die Huren, die Unbekehrten das begreifen? Darum ist es ein gutes Thema, Stationen und Hindernisse der Erweckung. Denn die Christen sind Schuldige in Gottes Augen, dass sie nicht erweckt sind als Gottlose, dass sie gottlos sind und nicht bekehrt sind. Wir sind Schuldige als die. Louis Hans hat ja nicht weit von hier seinen Dienst getan. Und er sagte, wir, die wir getauft sind und leben nicht die Taufe in unserem täglichen Leben, kommen wir in eine doppelte Verdammnis. Die Ungläubigen und Ungetauften kommen in die Verdammnis. Aber du und ich, die wir getauft sind, kommen in eine doppelte Verdammnis. Wenn unser Leben nicht dementsprechend ist und bezeugt, dass wir mit Christus gestorben sind, mit ihm auferstanden sind, dass wir mit ihm eins sind. Und möge Gott heute Abend wirken hier in unserem Leben und in unserem Herzen, dass alles dieses, dass die Herrlichkeit und den Glanz dieser Worte bedeckt und verdunkelt, hinweggetan wird, Staub hinweggewischt wird. möge Gott das schenken, dass diese Worte lebendig werden, dass diese Worte die Leben veränderte und neumachende Kraft haben, auch unser Leben verändern und ganz neu machen. Dass keiner von uns diesen Raum verlässt, ohne was erlebt zu haben mit Gott. Wir wollen heute Abend nicht über Stationen reden, wir wollen in einer Station sein. Wir wollen nicht über Erweckung reden. Dann weiß ich nicht, wofür ich gekommen bin. Aber du sollst heute Abend Erweckung erleben. Das können wir nicht schaffen. Aber das Wort Gottes kann es schaffen. Und Gott kann es schaffen, der Allmächtige. Und darum haben wir gebeten und gebetet. Selig sind die reines Herzens sind. Reinheit ist von größter Bedeutung. Reinheit. Wir können keine Erweckung entgegengehen. Und es ist geistlicher Unsinn, von Erweckung zu reden. Und vielleicht auch eine Vision zu haben von Erweckung, wenn wir die Wichtigkeit der Reinigkeit, des Reinseins nicht erkennen. Selig sind, die reines Herzens sind. Die werden Gott schauen. Die werden Erweckung erleben. Die werden neu gestaltet werden. Die werden die Seligkeit hier schon in dieser Welt erleben. Die reines Herzens sind. Ich weiß von keiner Erweckung in der Kirchengeschichte, die gekommen ist, vor dem ein Prozess der Reinigung stattgefunden wurde, ihm die Menschen erkannten, dass sie Sünder sind. Und Reinheit, Reinigung, reines Herzens sein, gibt es nicht ohne eine tiefgehende Reue und Buße. Sollten die Lutheraner besser wissen als irgendjemand anders in dieser Welt. Reinheit hat mit Reue und Buße zu tun. Und je tiefer die geht, desto reiner ist das Resultat. Also ist es von größter Wichtigkeit, dass Christen dieses Gebet beten. Erforsche mich, Gott. Und das nicht nur ein Lippenspiel sei. Erforsche mich, Gott. Und erfahre mein Herz. Prüfe mich. Und erfahre, wie ich es meine. Von Gott erforscht zu werden. Von dem Heiligen, Allmächtigen, dreieinigen Gott geprüft zu werden, ist keine kleine Sache. Keine Mühle in dieser Welt mal so fein wie die Mühle Gottes. Kein Licht ist so hell wie das Licht Gottes.
dass der Herr...
Und kein Licht bringt so viel ans Licht wie das Licht Gottes. Und wenn das Licht auf uns fällt, da wurde der Saulus zum Paulus. Da fiel der Saulus auf den Boden. Wir wissen nicht, ob er auf dem Sattel eines Pferdes saß oder eines Esels. Wir wissen nicht, wo er war, als dieser Lichtstrahl ihn traf. Aber wir finden ihn auf den Boden. Und das genügt. Wir finden ihn auf den Boden in Staub und Asche, Reue und Buße. Herr, was willst du, dass ich tue? Da war es verschwunden, was die eigene Meinung sagt, eigene Gefühle, eigene Ideale, eigene Ziele. Haben Sie oder hast du schon mal den Punkt erreicht in deinem Leben? Oder ist dir das ein böhmisches Dorf, von dem du nur vom Hirnsagen weißt? Oder hast du die Stationen schon mal erreicht? Und da wurde der Saulus zum Paulus. Und das ging so tief, dass der Paulus nie wieder zum Saulus wurde. Leider sind viele Bekehrungen in der heutigen Zeit solche, dass nach 3 Monaten kann alles wieder verschwunden sein. Oder nach 6 Monaten. Oder nach 6 Jahren. Wir lesen von Erweckungen, da wurden Kinos. Sagt man Kinos auf Deutsch? Und was eine Bar auf Deutsch? Wo die Alkoholiker saufen. Wie nennt man das? Eine Bar. Die wurden geschlossen. Man redet, das war eine gewaltige Erweckung. Keiner ging wieder ins Kino. Für 6 Jahre lang. Was? 6 Jahre und nach 6 Jahren wurden sie wieder geöffnet. Seine Schande. Wenn die Freudenhäuser geschlossen werden, sollen sie bis zum Tod geschlossen sein. Und nicht nach 6 Jahren wieder geöffnet werden. Und prüf mal deine Bekehrung. Wie tief ist die gegangen? Wie lange bist du weg von deinen Sünden und deinen sündigen Orten? Bist du schon wieder rückfällig geworden? Der Saulus blieb ein Paulus bis ans Ende und hat die ganze Menschengeschichte verendet. Weiß nicht, ob da ein Mann ist, außer Jesus Christus, der so die Weltgeschichte geformt und beeinflusst hat, wie der Paulus, gestanden wie ein Mann. Es wird gesagt, dass er ein kleiner Mann war, nicht groß von körperlicher Gestalt. Also erstaunlich, was kleine Männer tun können. Leider sind wir, die wir groß sind, steckt oft nicht viel dahinter. Aber dieser kleine Mann, der einige meinen, er hatte sogar eine Glatze. Meine Frau sagt, Herr, weißt du, warum so viele Männer eine Glatze haben? Der Verstand, der wirkt so viel, dass sie verbrennen die Haare. Und sie sagt, darum haben wir Frauen keinen Bart. Wir sprechen so viel, dass das alles vergeht. Können die deutschen Frauen auch schwatzen? Können die auch und das letzte Wort haben? Wir müssen sie damit zufrieden sein, dass sie nie rasieren werden und keinen Bart haben werden. Nun, las ich vor einiger Zeit von einem 20-Jährigen, der eine Er sagt, er hat keinen Traum. Aber wenn ich das lese, was er sagt, dann sage ich, lieber junger Mann, das war kein Traum, das war ein Gesicht. Weil er sagte, es war zwischen Wachsein und Schlafen. Und dann, so ist gewöhnlich ein Gesicht. Aber wir lassen es dabei. Er nennt seinen Traum. Vor einigen Wochen war ich in den Niederlanden und da habe ich einiges darüber gesagt. Ich habe es niedergeschrieben und möchte es heute Abend Ihnen mitteilen und darüber reden. Er sagte, seinem Zustand zwischen Wachen und Träumen befand er sich plötzlich in einem Raum. Einen großen Raum. Er sagt, in diesem Raum war nichts erwähnenswert. Gar nichts. Aber er sah die eine Mauer, die Wand, die von unten bis oben mit kleinen Karteien bedeckt war. Von unten, Fußboden, bis ganz oben. Und dann reicht er so weit nach rechts und nach links, als ob es endlos war. Es sah so aus, wie Karteien in eine Bibliothek, die man in Bibliotheken findet. Und die waren alle fest aneinander gepackt nach alphabetischer Reihenfolge. Schön geordnet. Und jede Kartei oder Ordner hat eine Überschrift. Und sein Blick fiel auf einen Ordner, einige Karteien, mit Karteien. Und er zog die heraus, öffnete es, und da stand Mädchen, die ich gerne hatte. Mädchen, die ich liebte. Er blätterte. Mensch. Einen Namen nach dem anderen. Ich erinnere mich ja daran. Schließlich hat er schnell zugemacht. Und er sagt, in dem Augenblick wusste ich, wo ich war. Das war ein Katalog meines Lebens. Im Feinsten bis ins Kleinste. In allem Detail geschrieben. Mädchen aus seiner Vergangenheit, die er gerne hatte. Prüfe mich. Er blätterte schnell durch, aber ging nicht durch alle Reihen und schloss die Kartei. Er schlug sie wieder zu. Er war entsetzt darüber, dass er jeden Namen des Mädchens darin erkannte und sich daran erinnerte. Und er sagt, ich wusste, wo ich mich befand. Sagt, dieser leblose Raum mit dieser Wand bedeckt mit diesen kleinen Karteikarten, war ein unbefälschtes Katalogsystem meines Lebens. Hier waren alle meine Taten, große und kleine, gute und schlechte, im Detail eingetragen und gespeichert. Erforsche mich, Gott. Prüfe mich, wie ich es meine. Ja, wenn wir so beten, müssen wir mit diesem Raum rechnen. Und mit diesen kleinen Karteikarten, wo alles gespeichert ist.
Herr, was willst du, dass ich tue?
Er sagt, und was er dort las, war besser dort eingespeichert als sein eigenes Gedächtnis. Er konnte sich nicht mir so gut an alles erinnern, wie dort im Detail geschrieben war. Er war schockiert, verwundert über solch eine Kartei. Oder Kartei. Aber da war auch eine Neugierde in ihm. Und dann zog er noch ein Ordner heraus. Und er war erschrocken über das, was er las. Er schaute umher. Ist da wohl jemand, der mich sieht oder beobachtet? Ein Gefühl der Scham und Schmerzens, intensiven Schmerzens überkam ihn.
Bis zum Tod geschlossen sein.
Du sagst, wie ist das möglich? Die Überschrift war, Freunde, die ich verraten und verlassen habe. Und da war alles aufgezeichnet, wie er seine besten Freunde verraten und verlassen hatte. Im Stich gelassen hat. Den Rücken auf sie gekehrt. Untreu geworden ist. Ja. Können wir auch an den Paulus denken. Demas hat mich verlassen. Hat die Welt lieb gewonnen. Gottesmänner, zu denen wir stehen sollten. Gottes Kinder. Mit denen wir die Treue halten sollten. Unserem Herrn. Nicht? Barnabas hat ihn verlassen. Denn am Ende seines Lebens sagte, alle, die in Asien sind, haben mich verlassen. Wie töricht waren sie. Vielleicht am Anfang, als sie ihn kennenlernten, waren sie voller Bewunderung und danken Gott für ihn. Aber als sie ihn näher kennenlernten, ach, der kleine Mann, und haben ihn im Stich gelassen. Aber Gott sei Dank, dass die, die ihn im Stich gelassen haben, sind verschwunden und wir wissen nichts von ihnen, sind vergangen wie die Blume und wie das Gras. Aber dieser Mann, dem Gott, der Gott treu war und dem die Freundschaft Gottes von größerer Wichtigkeit war als die Freundschaft seines besten Freundes, der steht heute noch vor unseren Augen. Der redet heute noch, ob er gleich tot ist in dieser Welt. Aber in jener lebte, Und Gott sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte nicht. Getrieben vom Geiste Gottes. Und was für ein Segen ist dieser Mann nicht für uns schon geworden. Durch seinen Dienst, seine Verkündigung. Freunde, die ich betrogen habe. Freunde, die ich verlassen habe. Freunde, die ich verraten habe. Waren alles Karteien. Sagt, er fühlte den Schmerz in der Gegenwart Gottes. Die Titel dieser Karteien schockierten. Eines nach dem anderen nahm er heraus. Bücher, die ich gelesen habe. Romane. Schund. Pornografische Schriften. Nackte Männer, nackte Frauen. Lesbische, homosexuelle Bilder. Was nicht alles in diesen Büchern geschrieben war. Bücher, die ich gelesen habe. Dieser Mann erzählt uns von einem Traum. Wenn es bei ihm nur ein Traum war oder nur ein Gesicht, für dich wird es eine Wirklichkeit sein eines Tages. Kein Traum, keine Vision. So wahr, wie es einen Gott im Himmel gibt und du hier heute Abend bist, diesen Raum wirst du auch einmal betreten. Und in der Gegenwart Gottes wird alles aufgezeichnet sein. Und die Bibel sagt, jeder wird empfangen nach seinen Werken, es sei gut oder böse, nachdem aufgezeichnet ist. War noch ein Ort. Lügen! Die ich gebraucht habe. Die ich gelogen habe. Noch eines. Witze, worüber ich gelacht habe. Witze. Zweideutige Witze. Einige waren harmlos. War nicht schlecht. Voller Humor. Aber einige gehörten nur im Schweinestall. Mist des Sauen. Aber ich kam aus zweibeinigen Schweinen und Hunden. Witze, über die ich gelacht habe. Ordne Überschrift. Dinge, die ich meinen Brüdern nachgeschrien habe oder über sie geredet habe. Er sagte, er konnte über diese Sache nicht lachen, konnte sich nicht darüber freuen, er schämte sich darüber. Noch ein Ordner sagt unwillkürlich, war er wie getrieben, um noch einen Ordner rauszuholen. Er blätterte schnell dadurch, einige nur ein paar Seiten und dann hatte er genug. Und auf der nächsten Kartei stand geschrieben, Sachen, die ich im Zorn getan habe. Sachen, die ich im Zorn getan habe. Sachen, die ich im Zorn gesagt habe. Sachen, die ich im Zorn gedacht habe. Erweckung gibt es nicht, vor dem diese Sachen ins Klare gebracht worden sind, lieber Freund. Dies ist das Land, das geflüchtet werden muss. Das, was da unten liegt, muss nach oben gebracht werden. Das, was bedeckt ist, muss unbedeckt werden. Das, was in der Finsternis ist, muss ans Licht kommen. Da muss mit Gott über geredet werden. Da musst du dich mit Gott drüber versöhnen. Ach, das war meine Art. Mein Vater war so und mein Großvater war so. Vergiss mal dein Großvater und dein Vater. Vor die wirst du nicht erscheinen müssen in diesem Raum, sondern vor den heiligen Gott. Und die Bibel sagt, das Blut Jesu Christi, damit hat uns erkauft von unseren Sünden nach väterlicher Weise. Das Blut Jesu Christi, errettet uns von den Sünden, die wir geerbt haben vom Vater und vom Großvater oder Großmutter. Oder vielleicht von der Schwiegermutter, kann man das? Nach Amen aber ja. Dinge, die ich im Zorn getan habe. Gibt es hier einen noch, der sich noch nicht von seinem Zorn bekehrt hat? Der noch nicht mit seinem Zorn zu Jesus gekommen ist? Man spricht davon und sagt, Zorn ist die Sünde der Männer. Wie das Schwätzen, das viele Reden, die Sünde der Frauen ist. Und ungehorsam die Sünde der Kinder ist gegenüber die Eltern. Aber leider gibt es sogar Frauen, die zornig werden können. Und leider gibt es Männer, die reden können. Ja, dumme Frauen. Und leider gibt es sogar Eltern, die gehorsam wurden von ihren Kindern, indem sie ihrem himmlischen Vater ungehorsam sind. Sogar sie, vielleicht sogar ihren irdischen Eltern nicht gehorsam waren. Wie sollen die Kinder sie gehorchen, wenn sie ihre Eltern nicht gehorcht haben? Gott erinnert sie nur daran, du warst ja auch so zu deiner Mutter und zu deinem Vater. Und hast du das schon mit ihnen bereinigt? Predigt sie fromm etwas vor. Wir sollen unsere Eltern ehren und sagt nicht bekehren und das, was verkehrt ist, in Ordnung bringen. Und wenn sie schon tot sind, dann kommen damit zum Kreuz. Dinge, die ich in meinem Zorn getan habe, wie ich gegen meine Eltern gemurrt habe. Er sagt, er war überrascht über all den Inhalt in diesen Karteien. Er sagt, und es gab viel mehr Karten, als was er erwartet hatte. Er war völlig überwältigt von dem Umfang und Inhalt diese Karteien. Er sagt, ist es möglich, dass in meinen 20 Jahren so viel aufgezeichnet sein kann? Da waren nicht nur Tausende und Zehntausende und Hunderttausende Sachen. Er sagt, das sind ja Millionen. Wie kann ich so viel getan haben in meinen 20 Jahren. Nach Millionen Sachen. Aber jede Karte bestätigte die Wahrheit aus seinem Leben. Und dann das Erstaunliche und Schockierende war dieses, dass jedes Einzelne mit seiner eigenen Schrift geschrieben war.
es.
Jede Buchstabe war mit seiner eigenen Hand geschrieben. Und unten dran hat er selber alles unterzeichnet. Mensch, das ist da. Hab ich ja geschrieben. Ja, alles was da ist, ist ja nicht, was dein Bruder getan hat und deine Schwester, sondern was du getan hast. Ja, mit unserem Leben schreiben wir Sachen. Sind ein gewaltiger Schriftsteller. Haben Sie gewusst, dass Sie solch ein Autor sind? Vielleicht der Beste der Welt. Schreiben die meisten Geschichten dort oben. Und er sagt, jede Kartei, jede Karte war mit seinem Namen unterschrieben. Und er sagt, das bin ich. So schreibe ich meinen Namen. Das ist meine Geschichte. Die habe ich geschrieben. Und dann wieder wurde gedrungen zur nächsten Karte. Lieder, die ich gehört habe. Lieder, die ich gehört habe. Denken Sie mal, denk dir mal, wonach hast du nicht schon alles gehört? Lieder. Einige sind so durchseucht von diesen Liedern, dass wenn die hören, dann bewegt sich die Hüfte. Und wenn sie einen Schwanz hätten, würde der sich auch bewegen. Neulich hatten wir Freunde bei uns. Sagte, ich gehe mit euch mal zum Löwenpark. Nicht zum Löwenpark, zum Tierpark. Und als wir da durchfuhren, sie hatten zwei kleine Töchter, die schauten mit dem Kopf heraus, hingen so heraus. Einmal schrie die eine, hier ist ein Löwe. Haben gleich gestoppt, sind rückwärts gefahren und da lag ich. Ganz am Weg. Ich saß vorne im Auto mit dem Steuermann. Weiß nicht, wie wir den übersehen haben. Und da kamen wir ganz nah an ihn, 1 Meter. Und da sprang er auf, drehte sich um und legte sich und schaute uns an. Wer von uns hat etwas, ein Stück Brot oder Fleisch, Hühnerfleisch? Und werfen wir es mal zu ihm. Zu diesen Löwen und sehen, hatten nichts, nur eine Mandarine. Wir warfen die so schnell wie in einem Blitzschlag war er sprungbereit und der Schwanz bewegte sich. Wer Löwen kennt, der weiß, wenn der Löwe bereit ist zu springen und der Schwanz bewegt sich. Ja, und so bewegt der höllische Schwanz sich im Leben eines Menschen, der nach verrückte und besessene Musik hört, der rockt und poppt mit der Musik. Alle die Lieder, die ich gehört habe, und er sah in aller Wahrheit vor Gott die Qualität der Liebe, die Art und Weise der Liebe. Man kann leicht darüber sprechen, aber wenn man in der Gegenwart Gottes solches erlebt, dann vergeht einem der Mut. Ja, fällt die Butter auf dem Brot. Das ging ihn durch und durch. Er war schockiert, ist nicht das rechte Wort, es ging tiefer als Schock. He will stand. Und dann, was ihn auch erschütterte, war sogar die Zeit, die er daran vergeudet hatte. Und er sagte, oh mein Gott, dass ich so viel Zeit meines Lebens vergeudet habe. Nach solcher Musik zu hören. Ja, auch unsere Zeit steht in Gottes Händen. Und die Zeit wird er von uns fordern. Was hast du mit deiner Zeit gemacht? Er sagt, die Karteien waren aneinander festgepackt. Aber er sagt, diese Kartei war so breit, dass sie nicht wie ein Buch oder zwei Bücher waren, so breit, sondern er rechnet wenigstens 2 bis 3 Meter breit. Ich bin nicht mal 2 Meter lang. 3 Meter breit. Das war fast festgepackt. Jedes Lied war dort. Beschämt schloss er die Akte über die verschwendete Zeit, die in dieser Kartei festgehalten war. Und wir wissen ja, dass einige Sänger, weltliche Sänger, sagen, mit dem Hören nach dieser Schallplatte und diese CD, diese Musik, verkaufst du deine Seele an den Teufel. Das ist kein Märchen. Ich werde nicht hier stehen heute Abend und Lügen erzählen, wenn ich selber davon rede, dass da Karteien sind im Himmel über die Lügen, die ich geredet habe. Er schloss die Kartei und öffnete eine andere. Und was las er dort? Gedanken der Lust, die ich gehabt habe. Kann man sagen, lüsterne Gedanken, Gedanken der Lust. Er sagt, als ich das las, durchlief ein kalter Schauer meinen Körper. Das ging durch Mark und Bein, sozusagen. Das tut das Wort Gottes. Das Schärfe ist als ein zweischneidiges Schwert. Aber dieser Mann war erschüttert, als er plötzlich die Kartei in seine Hand hat und sah die Lüste, die Wollust, die Lüste seines Reiches, was er alles geht. Gedacht hatte. Und bei Gott ist ein Gedanke eine Tat. Und wenn Jesus kommt, heißt es, er ist ein Richter der Gedanken. Ja, die müssen wir klar ins Auge schauen. Dafür müssen wir mal Rechenschaft ablegen. Da wird Gott mit uns überreden, der uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, nach seinem Bilde. Er sagt, ihn schauderte über den detaillierten und ausführlichen Inhalt in diesem Ordner. dass ich fühlte mich krank bei dem Gedanken, dass solch ein Moment meines Lebens aufgezeichnet war. Gesagt habe, da plötzlich überfiel ihn wie ein tierisches, wildes Tier. Und ein einziger Gedanke beherrschte ihn. Dieser Raum, den muss ich zerstören. Diese Karteien und Karten muss ich verbrennen. Keiner in dieser Welt darf das sehen und das wissen und das über mich lesen. Niemand darf jemals dieses zu Gesicht bekommen. Ich muss diese Karteien vernichten, sagte in einer verrückten Raserei, riss er die Kartei heraus und warf sie auf den Boden, um sie zu zerstören. Sagte, ich muss dieses zunichte machen, zerreißen, verbrennen. Er schleuderte sie auf den Boden, aber nicht eine einzige Kartei fiel heraus. Nicht eine einzige Kartei oder Karte fiel heraus. Verzweifelt zog er an sie, aber er fand und erlebte, dass sie stärker waren. Er konnte nicht eine Kartei zerreißen oder zunichte machen. Nach geschlagen und hilflos stand ich dort, steckte die Kartei, nahm sie wieder auf und steckte sie zurück, wo sie hingehörte. Er lehnte seine Stirn gegen die Wand. Mit einem langen, langen Seufzer in Selbstmitleid. Und stand da wie ein vom World Heavyweight Boxer geschlagen, mit der Faust an seine Stirn. Aber als er wieder zu sich kam, sah er noch ein Ordner mit dem Titel, Überschrift, Menschen, denen ich das Evangelium gesagt habe. Dieser Ordner war neu, sah nicht gebraucht aus. Er nahm den Ordner, zog ihn heraus, leuchtete, erschien neuerer als die anderen, noch fast ungebraucht, und zog heraus, was innen war. Nur was da innen war, war wie eine kleine Streichholzschachtel, nur so groß. Und nur ein paar Karten, die er in einer Hand halten konnte. Er konnte die Karten zählen, die er in einer Hand hielt. Und dann kamen ihm die Tränen. Dann zerbrach sein Herz. Er fing an zu weinen. Ein tiefes Schluchzen schüttelte ihn, als ob er sogar den Schmerz im Magen fühlte. Er fiel auf seine Knie und voller Scham Gegen alle das, was in diesen Akten stand, schwirrte vor seinen Augen. Und das wenige Gute, die paar Menschen, die er vom Herrn Jesus gesagt hatte, so wenig, so nichtig. Sagte, Herr, wie viele Lügen habe ich geredet? Was habe ich nicht alles Menschen nachgeschrien? Was habe ich nicht alles getan? Und nur ein paar Menschen von dir je gesagt. Aber als auf seinen Knien sagte, dieser Raum muss zerstört werden. Da muss etwas getan werden. Ich muss wenigstens diesen Raum zuschließen können und den Schlüssel verstecken, dass keiner in der Welt den in die Hände bekommt. Er wischte die Tränen von seinen Augen, nur als plötzlich, als ob eine hereinkam. Und wer kam herein? Der lebendige Gott, Jesus Christus, der kam herein und er sagte, o Herr, das ist der Letzte, der diesen Raum betreten wollte, der Allerheiligste, der das fleckenlose Lamm Gottes. Und was tat er? Sagte, oh Herr, wenn er doch nur die Akten in die Hände bekommt, die nicht so schlecht sind, die nicht das Schlechteste haben, aber als ob er instinktiv zu den Schlechtesten hingezogen wurde. Er schaute hinweg, er wagte nicht, den Herrn anzuschauen. Er sagte, oh, wie wird er darauf reagieren? Was denkst du wohl, wie der darauf reagiert? Wenn ich diese Geschichte erzähle, dann möchte ich gerne hier stoppen. Da möge dies genug sein, dass sie heute Nacht durch ihre Akten gehen. Dass sie beten, erforsche mich, oh Gott. Prüfe mein Herz. Sehe, ob ich auf bösem Wege bin. Herr, wie kann ich? Denn ich muss einst mit meiner Vergangenheit vor Gott stehen. Gott ist der da war, der da ist und der da kommt. Ohne ihre Vergangenheit können sie nicht vor Gott erscheinen. Wenn sie vor ihnen erscheinen, müssen sie mit der Vergangenheit kommen und mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Und dann habe ich eine Angst im Herzen, dass wenn ich weitergehe, dann gieße ich vielleicht Feuer aufs Wasser aufs Feuer und trete auf dieses Vorhergesagte. Sozusagen, es ist nicht so schlimm. Ach, das braucht man nicht so ernst nehmen. Lieben Freunde, vor Gott wird es ernster sein, als wovon ich jetzt rede und worüber ich geredet habe. Das kann keiner träumen. Das kann keiner jetzt sehen, wie das sein wird, wenn wir vor den Allerheiligsten am jüngsten Tage erscheinen müssen mit unserem ganzen Leben. Das wird was sein. Der gesagt hat, ich habe gehört, ihr sollt hier nicht brechen. Aber ich sage, wenn ein Mann eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat er schon mit ihr die Ehe gebrochen. Sein Ehebrechen. Ob die Frau nun am Wege entlang geht und man sie vorbeifährt. Oder ob man sie nun auf einem Bild sieht. Oder am Strand in einem Bikini oder nackt. Oder im Fernsehen die Hure anschaut. Wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat mit der schon die Ehe gebrochen. Das wird der Richter sein. Das ist ernste Sache. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten, wenn einer mit seinem Bruder hadet und beginnt, die Namen zu nennen. Der hat blutige Hände. Ist ein Mörder in den Augen Gottes. Darum sagt er, wenn du zum Altar kommst und bringst deine Gabe, es kann Gabe sein, Groschen, Geld, deutsche Mark. Es kann Lobpreis sein. Es kann Dank sein. Es kann, können Gebete sein. Und dann denkst du daran, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Geh hin und versöhne dich mit ihm. Und nur dann komm und bring deine Gabe. Weil Gott will damit nichts zu tun haben, vor dem das Verhältnis recht ist. Wir haben einen Buren in Südafrika. Dein Bruder sprach mit ihm. Und er sagte, du, bist du schon zu Elo gegangen? Da sagte, extel ni belangi. Können Sie das verstehen? Extel ni belangi. Ist doch schön, wie man einiges in einigen Sprachen sagen kann. Hat kein Interesse daran. Das geht ihm nichts an. Ist ihm wurscht. Sag du, das musst du in Ordnung bringen. Ach, wird zur Seite geschoben. Und Jesus sagt, du bringst das in Ordnung. Gott hat kein Interesse an deine Gabe, er nimmt sie nicht an. Sie ist so wie die Gabe des ersten Brudermörders, der seinen Bruder ermordet hat. Kein. Der brachte seine Gabe und Gott hat es nicht angenommen. Und dann hat er den Abel ermordet. Also, wir können mit unserer Gabe kommen und Gott nimmt es nicht an. Wir können um Erweckung beten und Gott nimmt es nicht an. Wir können um Erneuerung beten und Gott nimmt es nicht an. Er hört das Gebet nicht. Er wartet darauf, dass du seinem Wort gehorsam bist. Und das mal erst in Ordnung bringt. Lieben Freunde, wir können nicht mit allen unseren Schund und mit all unserem Schmutz und mit all unserer Unreinheit in die Heiligkeit Gottes gehen. Das geht nicht. Psalm 24, wer wird den Segen empfangen? Der reines Herzens, reine Hände, unschuldige Hände und reine Lippen ist. Dessen Lippen kein falsch geredet haben, der wird den Segen empfangen. Ja, kann ich nun weiterreden? Ich möchte das, was ich gesagt habe, nun nicht mit Füßen treten. Ein Mann Gottes sagt, ich sage dem Menschen nicht, wie er gerettet wird, vor dem er unter ordentliche Sünden, Reue und Buße und Erkenntnis seiner Sünden gekommen ist. Nur dann sage ich ihm vom Heil. Weil er sagt, ich will nicht die Perlen vor die Hunde und Säue werfen. Und die Menschen sagen, Jesus kann dich retten. Und es wird zum Hohn und Spott. Er spottet darüber, Hört's gut. Wenn man den Menschen den Heilsweg erklärt, wenn er dazu reif ist und nicht die Frucht zu früh pflückt, dann wird sie faul. Aber so, hast du schon deine Kartei gelesen? War da schon ein Punkt in deinem Leben, wo du das gemacht hast? Bist du da durchgegangen, nur flüchtig oder gründlich? Du sagst, oh Gott, erforsche mein Herz. Und dass Gott dir deine Vergangenheit aufdeckt, dass die bereinigt wird, dass du damit zum Kreuz kommst, damit du, dass du Gott sagst, Gott, verzeih mir. Und dann sagt, dann wachte er, um schnell einen Blick auf den Herrn zu werfen, denn er hörte, wie er ein Ordner nach dem anderen nahm. Und dann sah er, dass er jeden Ordner, jeder Kartei von A bis Z durchging, überschlug keine Seite, sondern jede, alles ging er durch. Und als ihn anschaute, erkannte er, dass es dem Herrn Jesus mehr schmerzte, als was es ihn schmerzte. Dass der Herr Jesus, dass es ihm viel tiefer ging, als den Eigentümer der Sünde. Dass der Herr Jesus viel trauriger war über das Geschriebene, als was er war. Das sah ich in seinem Gesicht. Sagt, die Tränen liefen seine Wangen herab. Sagt, welch ein Trauerbild. Ein Mann voller Schmerzen und Leiden. Denk mal daran. Der Prophet Jesaja sagt, du hast nicht Mühe und Arbeit gemacht mit deiner Zunge. Für dich ist Liebeleien. Wie eine Freundin. Kannst sie nicht lassen. Hast vor dem Altar gesagt, die guten und schlechten Tagen wirst du deiner Frau bis zum Tod treu sein. Und bis jetzt mit deiner Sekretärin. Und deine Frau, die Kinder hat von einem anderen Mann und verlässt deine eigenen Kinder und versorgst die Kinder. Und kannst das nicht lassen, bis wie im Banne des Satans, bezaubert von der höllischen Liebe. Aber Jesus Christus im Himmel, der fühlt den Schmerz. Der sagt, als er ihn sah und den Schmerz, konnte nur sagen, oh mein Gott sei mir gegen. Schau das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha. Keine Gestalt noch schöne. Mit der Dornenkrone, gelitten, wie kein Mann leiden konnte. Das hat er gefühlt für deine Sünden. Dadurch ist er gegangen. Lieben Freunde, wer den Blick einmal gehabt hat und Jesus gesehen hat, den vergeht der Appetit der Sünde und der Welt mit Abscheu. Und Reuel wendet er sich von dem Satanischen. Sagt, oh Herr, mein Gott. Und er sah den Sohn Gottes weinend durch die Karteien gehen. Mit einem Schmerz, den kein irdischer Mensch, wenn er auch in Reue und Buße kommt, so tief geht, als wie es ihn getroffen hat. Und er war wie gefesselt. Seine Augen gingen wieder zu dem Sohn Gottes, Lamm Gottes. Und dann sah er, wie er die Kartei nahm mit seiner Kugelscheibe und auf jede Kartei etwas schrieb. Und als er hinschaute, sah er, dass er seinen eigenen Namen über seinen Namen schrieb. Und diese Feder, die er hatte, war gefüllt mit seinem eigenen Blut. Und er sagt ganz dick, schrieb, er tilgte seinen Namen und schrieb seinen Jesusnamen darüber. Und er sagt, nein, 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 Herr, das kannst du nicht. Ich bin der Verbrecher, ich bin der Sünde, ich bin der Eigentümer der Gräueltaten. Und ganz unten, wo er seinen Namen unterzeichnet hatte, schrieb der Herr Jesus seinen Namen. Das ist der Kelch, den er getrunken hatte. Und wir wissen, was das ist, wenn jemand schuldig ist. Und wir müssen die Schuld tragen und büßen. Denn wird unser Herz voll Groll nachtragen. Nun muss ich darunter leiden und darunter büßen. Er ist der Verbrecher und der Schandtäter, Übeltäter. Nun muss ich das tragen. Und überall identifiziert der Herr Jesus sich, tilgt deinen Namen und schreibt seine dahin. Und wo du unterschrieben hast, schreibt er, als ob er der Sünder ist. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen, wie solches möglich ist. Das hat Jesus für dich und für mich getan. Er sagt, das Geschriebene mit seinem eigenen Blut war so dick, so lebendig. Er sagt, der Name Jesus bedeckte seinen Namen. Und dann schaute der Herr Jesus ihn an, nachdem er durch die Karteien gegangen war, und lächelte mit einem traurigen Lächeln, als er bis die letzte Kartei unterschrieben hat und die letzte Akte geschlossen hatte. Er sagt, zerbrochenen Herzens lag er auf seinen Knien. Er weinte jämmerlich, bedeckte sein Gesicht mit seinen Augen. Unfassbar. Konnte es nicht fassen. Mein Herr, mein Gott, mein Erlöser, mein Retter, ich bin ein Sünder. Er sagte, er kannte seine Betrachtlichkeit. Er kannte, was es heißt, ich bin ein Sünder. Sünder, hast du das schon mal erkannt, dass du ein Sünder bist? Und er sagte, Herr Jesus kam, streckte seine Hand aus, legte sie auf seine Schulter und sagt, es ist vollbracht. Fasst seine Hand und sagt, nun komm mit mir. Ich führe dich aus diesem Raum heraus. Da ist kein Schlüssel in dieser Tür, kannst du nicht schließen. Aber da sind noch mehr Akten. Die musst du auch noch vollschreiben. Dieser Raum wird nicht geschlossen. Da ist die Zukunft. Und du wirst jeden Tag in diese Akten schreiben. Wie war das vergangene Leben? Gott sei Dank, dass das neue Leben, die Zukunft, rein ist. Unbesudelt. Aber was wirst du da reinschreiben? Dein ganzes Leben wird aufgezeichnet. Auf der heutigen Abend. Und wenn du jetzt abends ins Auto gehst, nach Hause fährst oder hier schläfst und mit der Frau redest oder mit den Kindern und wie du dich benimmst, wird alles gespeichert in diesen Akten. Und der Tag kommt, wenn es nicht mehr ein Traum oder eine Vision sein wird, sondern eine Wirklichkeit. Wirst du als Narr dastehen oder als ein Sünder, dessen Leben verändert worden ist durch die Kraft Gottes, dessen Vergangenheit gelöscht ist mit dem Blut Gottes. Seine Missetat leuchtet, dem wird es nicht gelingen, sagt das Wort Gottes, wer es aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Prüfe mich, erforsche mich, o Gott, prüfe mich und sieh, wie ich es meine. Wie meinst du es? Jetzt? Wie meinst du es? Sieh, ob ich auf rechtem Wege bin. Selig, die reines Herzens sind. Das sind die Seligen. Reines Herzens, die werden Gott sehen. Lasst uns beten. Herr, vor deinen Augen ist nichts verborgen.